sie an die Bluetooth-Box.
Fest und flauschig, geh gleich wieder los.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
Du hast so viel gehasselt, du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit für ein Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikro.
Fest und Flauschig ist hier. Hallo. Es ist Sonntag, der 12. November 2023. Es ist Spotify und hier sind eure alten ledrigen Dinosaurier der Podcast-Landschaft.
Ja, die Podcast-Dinos sind hier wieder. Hi. Kennst du noch die Serie Die Dinos damals?
Na klar.
Und ey, mir hat jemand was geschickt, das ist voll interessant, um gleich mal einzusteigen mit dem Thema. Die Dinos war eine Serie, die in den 90ern sehr angesagt war und damit endete, dass die Eiszeit anbrach und die Dinos zusammen in der Wohnung sahen. Das war ein super trauriges, melancholisches Ende, was viele Kinder- und Jugendherzen gebrochen hat. Ich habe mir das vor ein paar Tagen zum ersten Mal angeguckt. Wahnsinnig radikales Ende für so eine Kinderserie. Bist du da auch eingestiegen damals?
Ich habe das, glaube ich, das Ende nicht mitbekommen, aber es klingt so ein bisschen wie nach einem Ende, was sie deswegen so radikal gestaltet haben, weil der Sender der Serie den Saft abgedreht hat und die Drehbuchautorinnen und Autoren gesagt haben, jetzt rächen wir uns mit einer besonders traumatischen Geschichte und traumatisieren nochmal schnell auf den letzten Metern die Kinder. So klingt es. Aber dieses Baby
auf alle Fälle wird es von allen Leuten, auf YouTube kann man sich das angucken, das Ende der Dinos, von vielen Leuten als mutiges Ende gesehen. Und ja, es ist jedenfalls tierisch gut angekommen. Wegweisend für die heutige Zeit, dass man damals schon sowas gemacht hat, schreiben viele Leute. Könnt ihr euch auch angucken, wenn ihr mal runterziehen wollt, das Ende der Dinos. Jan, erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite
aus noch.
Jan macht sich eine Cola auf. Ich habe mir gerade noch einen Kaffee gebrüht. Und jetzt sitzen wir hier wieder bei der großen Sonntagssendung. Ich habe mir vorgenommen, mich heute zurückzuhalten nach meinem 25-minütigen Monolog am letzten Mittwoch.
Aber ich soll dir mal ausrichten von ganz vielen Leuten, das war für ganz viele Menschen so, als wären sie Teil eines weirden Traumes von Olli Schulz gewesen. Und ich habe von ganz vielen Leuten Nachrichten bekommen, das stimmt doch alles gar nicht. Und ich lege hier meine Hand in das Feuer der Zigarette von Olli Schulz, dass das, die er natürlich nie rauchen würde, aber dass das alles war es, also ich habe es zumindest aus unabhängigen Quellen verifizieren können. Riccardo Simonetti war da, Bill und Tom, das ist alles realistisch. Das mit dem Severus Snape-Kostüm, das stimmt alles. Es ist alles wahr gewesen.
Es ist alles wahr. Und nur weil sich jetzt Riccardo und Bill Kaulitz nicht dazu äußern wollen, dass es unangenehm war, dass sie sich mit mir auf so einer Party abgeben mussten, ist es trotzdem nicht gelogen gewesen. Trotzdem geht es jetzt weiter. Wir können nicht nur mal zurückblicken. Was geschehen ist, ist geschehen, Jan. Während wir hier diese Sendung machen, bin ich schon auf Tour und spiele heute Abend in Münster ein Konzert. Mm. Und du bist bestimmt auch irgendwo gerade unterwegs.
Ja,
du wirkst auch ein bisschen gestresst, als wenn Ende des Jahres nochmal die Schrauben angezogen werden.
Es ist immer so, bei uns läuft es immer dynamisch so, nach den Sommerferien fängt man erstmal langsam an, dann macht man so zwei, drei dicke Klopper, wo allen die Rübe glüht, dann macht man zwar ein paar entspannte Sendungen und dann gegen Dezember wird es immer nochmal stressig, da stapeln sich die Termine und dann will die Redaktion, dann will ich aber auch nochmal, jetzt muss man vor Weihnachten, bevor es in die Pause geht, nochmal Gas geben und so ein paar Sachen werden gerade vorbereitet, die sind sehr anspruchsvoll. Ich habe am Freitag ein Lied gesungen für Klaus Weselski. Ich weiß nicht, ob das schon bei Spotify ist, aber ich wirklich jahrelang der Chef der GDL, sagt der Name was, Klaus Weselski?
Der Name sagt mir was, aber hilf mir auf die Sprünge.
Also die GDL ist die Gewerkschaft der Lokführer. Es ist die älteste Gewerkschaft in Deutschland und die kämpfen einen Kampf, der ist älter als das Land, in dem sie den Kampf kämpfen. Und der Chef ist Klaus Weselski, ostdeutsch, gesamtdeutsches Supervorbild. So ein Typ mit einem Schnurrbart, der ist genauso stabil wie seine Barthaarentscheidungen. Das ist einfach.
Und lass mich raten ganz kurz, der kämpft für USB-Anschlüsse in der ersten Klasse vom ICE. Und zwar seit 20 Jahren.
Und der kämpft für USB-2-Anschlüsse. Nee, USB-3-Anschlüsse. Nicht mehr diese, weil selbst wenn USB-Anschlüsse nachgerüstet werden, sind es ja diese alten Dinger, wo man nicht weiß, warum man den Stecker da reinstecken muss. Nee, das macht er nicht. Das ist ganz krass. Die Geschichte von Klaus Weselski ist echt lustig. Und es hat angefangen, dass der mir über den Weg gelaufen ist. Da habe ich den als so Witzgegenstand erstmal wahrgenommen. Vor über 10 Jahren schon. Da habe ich, glaube ich, noch Lukas Tagebuch gemacht. Da hat er schon angefangen, irgendwie Streiks zu veranstalten.
Aber das ist ewig her, Lukas Tagebuch.
Das ist ewig her, aber da musste ich ja mir jeden Tag irgendwelche Witze ausdenken, meistens so zu tagesaktuellen Geschichten, und saß dann immer alleine vorm Rechner, vorm weißen Blatt Papier, das schlimmstmögliche Szenario. Und nachts um 3 habe ich dann geguckt, ach, zum Glück Klaus Wieselski streikt. Und da habe ich ein bisschen angefangen, mich in das Leben von Klaus Wieselski einzulesen. Und das ist echt
ganz... Warst du eigentlich, wenn du diese Lukas Tagebücher gemacht hast, Zwischenfrage, einen Charakter, oder warst du Jan Böhmermann? Oder hast du dir wie Ditsche, wie Olli Dittrich so einen Charakter?
Nee, ich habe dann auch das ja auf der Bühne gemacht, und da war ich immer nur, ich habe es dann nicht geschafft, das ihn zu spielen, so Matze Knob-mäßig, weil es auch keine richtige Parodie war, sondern ich habe immer nur aus den Tagebüchern vorgelesen, in der Stimme. Ich war eigentlich schon, im Radio war ich dann Lukas Tagebuch, aber auf der Bühne habe ich als ich selber aus dem Tagebuch vorgelesen.
Hast du dich nicht verkleidet?
Das war so das Maximum. Ich hatte, glaube ich, mal ein Nationalmannschaftstrikot an, das war richtig unangenehm, aber das war das Unangenehmste ever, und ich habe dann wirklich als ich selber. Und Christoph Matysiak war immer auf der Bühne, mein alter Freund, der übrigens das Studio gemeinsam hatte mit Timo Vakus, dem Chef von der Team Scheiße. Also Christoph.
Hier fallen schon wieder Namen ohne Ende.
Timo Vakus, pass mal auf, name it. Timo Vakus, liebe Grüße. Timo ist der Frontmann von Team Scheiße, deine Lieblingsband.
Der TV-Fun-Punk-Band, bekannt aus Jan Böhmermanns Sendung.
Die haben immerhin keinen fetten Universal-Deal, sondern das ist eine Indie-Band.
Ich bin auch kein Deutschpunk-Typ. Ich habe nie gesagt, dass ich Deutschpunk mache.
Seit wann bist du kein Deutschpunk-Typ mehr? Das ist doch Grundvoraussetzung unseres Podcasts. Ich dachte, ich mache mit einem Punker einen Podcast.
Ich bin Deutschpunk-Fan.
Dein Management hat mir erzählt, dass du ein Punker bist.
Der Deutschpunker Olli Schulz, genau.
Also der Deal war, du bist ein Punker. Und ich bin der Typ aus dem Mainstream-Fernsehen.
Ganz ehrlich, ich bin Deutschpunk-Fan. Und uns Fans, ne? Wir hören doch lieber immer noch die Boss-Cops aus Hannover. Da wissen wir wenigstens, was...
Du meinst Boss Hoss, und die kommen nicht wirklich aus Hannover, aber...
Nee, ich meine die Boss-Cops. Ich meine die Boss-Cops, Digga. Ernsthaft. 4 Platten gemacht, die alles Meisterwerke.
Meinst du, dass sich Boss-Hoss auf die Boss-Cops bezogen haben, oder hatten die keine Ahnung, dass die Boss-Cops gibt?
Die können ja mal zusammen spielen. Genau wie Klaus und Clowns und Helden. Das können wir Klaus und Clowns nennen.
So, was wollte ich sagen? Ach so.
Klaus Wieselski.
So, Klaus Wieselski. Klaus Wieselski ist der Chef, ist seit vielen, ich glaube Jahrzehnten, der Chef der GDL. Das ist eine Mikrogesellschaft, aber die älteste Gewerkschaft in Deutschland. Und die vertreten einige, nicht alle, und das ist nämlich der Trick oder das Gemeine an dem Kampf von Klaus Wieselski, der ist eingeigelt, der hat Stachel zu allen Seiten, weil der muss nicht nur gegen die Bahn kämpfen, gegen die Bild-Zeitung, der hat mal den geilen Move gemacht, weil Klaus Wieselski hat gesagt, es wird gestreikt, wir haben tolle Vorschläge gemacht, aber die Bahn möchte keinen Kompromiss, auch jetzt wieder, es geht in die nächste Tarifrunde, und er hat schon angedroht diese Woche, Weihnachten wird gestreikt, und legt dann so Vorschläge vor, die selbst wenn man keine Ahnung hat von Tarifrecht und von Bahn und Lokführern, wo man denkt, Alter, das ist doch kein Kompromissvorschlag. 5000% mehr. Was ist denn das für eine Idee?
Und dann, so oder gar nicht, sagt er dann.
So oder gar nicht, genau. Und dann wurde der eine Zeit lang, und ich glaube immer noch so, sehr, weil das eben Charakter ist, wirklich ein Dresdner, weil der auch persönlich angefeindet wurde, hat irgendwann mal die Bild-Zeitung seine Büronummer abgedruckt, damit die Leute sich bei ihm beschweren können, persönlich, die Bildleser, die wütenden Bild, das Volk also, weil die Bahnen stehen. Und was er gemacht hat? Er hat seine Nummer umgeleitet auf die Büronummer des Bahnvorstandschefs Rüdiger Grube.
Der hat sich bedankt.
Aber so einer ist das halt. Und
wie alt ist der, Klaus?
Ich glaube, darf man
Klaus sagen, jetzt wo wir so über ihn geredet haben?
Ja, ich glaube, man kann Klaus sagen, Klaus mit C übrigens, und er wird, ich glaube, nächstes Jahr geht er in Rente, er ist 64, 65, es ist ein altes Schlachtross, und der Typ, der hat so viel Fights mitgemacht, dem wurde so böse mitgespielt, und manchmal ist es wirklich so, du hast Joey Kelly als Krafttier, und manchmal, weil ich habe dann irgendwann gedacht, ich brauchte auch jemanden, an den ich mal denke, wenn es mir nicht gut geht, und ich kann ja nicht Galactica rufen, wie die Leute.
Du kannst mich rufen.
Ja, aber du bist auf Tour, du hast auch nicht immer Zeit für deinen alten Freund, weißt du? Und als ich dich gebraucht habe, warst du in New York feiern mit Bill und Ricardo.
Nee, wenn ich steig ins Flugzeug, flieg nach Köln und bin da, wenn du mich brauchst.
Ja, okay, das weiß ich aus einer langen
Geschichte.
Das weiß ich, und du weißt andersrum, es ist auch so. Wenn es dir schlecht geht, ich neige dazu, mich einzuigeln, du bist dann ja weg, dann weiß man gar nicht, wo du dann bist und so.
Ich bin Höhlentier, auf alle Fälle. Und Klaus Wieselski, geht er schon, du willst heute irgendwie vielleicht einen Nachfolger für ihn hier erkoren? Oder
nein,
so,
ich möchte so ein bisschen, es ist völlig egal, was man von ihm hält und wie scheiße man das findet, dass die Bahnen nicht fahren, aber der Typ hat einfach durchgezogen. Der ist quasi Indie-Singer-Songwriter, aber auf Gewerkschaftsniveau. Und selbst die Gewerkschaft, selbst andere Bahngewerkschaften, also es gibt auch zum Beispiel die GVL, eine Konkurrenzgewerkschaft, weil die irgendwann gemerkt haben, Klaus Wieselski mit seiner eingeschworenen Lokführertruppe, der ist so mächtig, wir machen eine Konkurrenzgewerkschaft auf. auf, damit die Leute alle in unsere Gewerkschaft kommen, damit der Typ nichts mehr zu sagen hat. Und er kämpft auch gegen andere Gewerkschaften. Also es gibt zum Beispiel, Klaus Wieselski hat gesagt, ich will streiken, und andere Lokführer sagen, nee, aber wir nicht. Das ist auch noch ein Kampf, den der kämpfen muss. Es ist total krass. Lest euch mal den Wikipedia-Eintrag durch. Er hat auch ein paar Fehler gemacht. Also er hat zum Beispiel... Ah, das will ich jetzt gar nicht wiedergeben, weil es wirklich so schlimm ist, aber im Wikipedia-Eintrag...
Nicht immer gleich auf die Fehler gucken, finde ich.
Nee, man eben. Muss auch mal, eben. Ja. Er ist ein streitbarer Charakter auf jeden Fall, aber das sagt man über alle Leute, die im Grunde genommen Recht haben und nicht nachgeben. Und der gibt mir Kraft, und ich habe gedacht, ich bin Künstler, auch wenn du das manchmal nicht gelten lässt. Ich bin Fernsehpunker.
Du bist Fernsehpunk.
Und ich habe gedacht, ich singe ihm ein Ständchen, und das Hartfeld, und da steckt viel 10 Jahre Gedanken an Klaus Wieselski in einem Lied. Und das wollte ich einmal kurz loswerden. Shoutout an Klaus Wieselski, Keyboard Fighting. Klaus Wieselski, wenn der von der Lok geht, wer zieht uns dann, frage ich dich. Wer
zieht einen dann? Das ist eine gute Frage. Ich auch in meine Richtung. Shoutout an Klaus. Klauschen darf man. Wir dürfen schon Klauschen sagen. Ja. Ich, Jan, muss mich leider jetzt mal ganz kurz Kritik an Annalena Baerbock äußern.
Endlich mal.
Und zwar... Was mich wirklich nervt, also die Nachricht, dass aufgrund ihrer Entscheidung die Goethe-Institute geschlossen werden, und zwar komplett. Damit wahnsinnig viele Jobs wegfallen und die Goethe-Institute wirklich für viele Künstler ein kultureller Austausch waren. So viele Bands, die ich kennengelernt habe, die das gemacht haben, und dass das jetzt einfach so alles gestrichen wird, weil wir sparen.
Die Goethe-Institute werden geschlossen?
Ja, werden alle geschlossen. Kannst du mal bei Spiegel, ich kann dir mal kurz einen Link schicken, wenn du willst. Ich wollte dir schon vorher checken, damit wir darüber reden
können. Hättest du das mir nicht mal vorher sagen können, damit ich das emotional verarbeite? Arbeiten kann? Die Goethe-Institute?
Ja, ich kann das. Ja, und das finde ich halt wirklich bedauerlich, dass die, kannst du mal, warte mal, soll ich dir einen Link schicken?
Ja, schick mir mal einen Link. Und Annalena Baerbock, schließt die persönlich?
Annalena Baerbock ich schick dir mal jetzt ganz kurz. Hier googelt auch der zweite Chef noch selber.
Die Chefetage googelt selbst. Wir setzen uns nicht in die Nesseln, wie andere Podcasts, sondern wir googeln einfach.
Schick mal. Wir googeln einfach noch selber. Naja, unter anderem wird auch das Goethe-Institut, ich erzähle schon mal ein bisschen weiter, wenn ich dir gerade den Text geschickt habe, die anderen Goethe-Institute, vor allem in Neapel, werden geschlossen. Und in Neapel, das ist das einzige Gebäude von allen Goethe-Instituten, wo Goethe auch mal höchstpersönlich residiert hat, beziehungsweise das besucht hat und da war. Und es ist irgendwie schade. Ich habe wirklich über die Jahre hinweg so viele Künstler kennengelernt, die diese Reisen gemacht haben, sich mit anderen Bands getroffen haben, andere Bands eingeladen haben aus anderen Ländern, man tolle Abende hatte und so viele Leute davon gezehrt haben. Und ich finde, das ist einfach eine wichtige kulturelle Austauschstation ist. Und ich finde es sehr, und Frau Baerbock, hören Sie doch mal, ich weiß, dass Sie unseren Podcast hören.
Ja, das weiß ich auch. Es spricht sich rum.
Es wissen in Berlin alle inzwischen. Und es ist jetzt auch mal gar nicht hier die ganz harte Kritik, sondern eine freundliche Kritik. Nicht, die sagt, dass sie eine schlechte Außenministerin ist, sondern, dass sie gerade eine schlechte Entscheidung trifft, die meiner Meinung nach nochmal überdacht werden sollte. Ich weiß, ich bin hier der kleine Künstler, der jetzt hier auch nicht so viel zu sagen hat und nicht so viel Macht hat, aber es ist mir ganz wichtig, das einmal deutlich zu sagen, dass die Goethe-Institute wirklich, finde ich, eines der Aushängeschilder sind, auch für Deutschland, die irgendwie wirklich noch von Relevanz sind und wichtig sind. Und das alles jetzt so kurzfristig zu schließen, halte ich für ein ganz schlechtes Zeichen.
Ich habe es jetzt mal überflogen. Es geht gar nicht um das Schließen von allen Goethe-Instituten, sondern es werden einige Goethe-Institute geschlossen.
Ja, aber und, die wichtigen vor allem.
In Italien vor allen Dingen, das Goethe-Institut sagt Ralf Beste, ehemaliger Spiegelredakteur, und ich glaube, der war der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Wien eine Zeit lang, und der ist jetzt Kulturleiter im Außenministerium.
Ja,
und der,
ja, genau.
Und der sagt, es sollen einige im Zuge der Zeitenwende will man jetzt einen Schwerpunkt auf Osteuropa legen, und gerade in Neapel soll das Goethe-Institut geschlossen werden, und einige andere in Italien auch, aber nicht alle. Okay, also ich dachte schon, ich mache wirklich alle Goethe-Institute zu.
Naja, aber es sind sehr viele, glaube ich. Es ist nicht nur Italien.
Ja.
Es ist nicht nur Italien. Ich finde es jedenfalls trotzdem einfach, ich wollte es einfach mal kurz hier sagen. Ich weiß, dass momentan viele andere Themen wahrscheinlich bei Frau Baerbock noch mehr auf der Agenda stehen als jetzt die Goethe-Institute. Allerdings finde ich es sehr bedauerlich. Das muss man ganz kurz zu sagen. Vielleicht gibt es ja noch irgendeine Möglichkeit, das alles zu retten oder eine andere Kooperation. Vor allem in Neapel, wie gesagt. Das ist ein ganz wichtiges Gebäude auch in der Geschichte. Und ich glaube, die Leute, die da arbeiten, arbeiten da seit vielen Jahren mit großer Leidenschaft. Und dann auf einmal das so von einem Tag auf den anderen zu schließen, finde ich irgendwie schade. Wollte ich kurz mal hier in den Raum
aber werfen. Aber finde ich super. Und ich meine, wir sind ein Kulturpodcast, und du hast es im Grunde genommen durch deine Initiative geschafft, muss man auch mal ganz kurz sagen. Ich hänge mich nur dran im Grunde genommen, wie so ein Schlepptender an die Lokomotive Olli Schulz. Wir haben im Ostfriesland kulturelle Fußspuren hinterlassen. Du hast was gerettet durch deine Initiative. Hast du das auch gelesen?
Du hast mitgemacht. Hier, was hier im Podcast passiert, machen wir immer beide zusammen und du hast da auch...
Nein, das war schon, du wusstest das. Ich hatte da keine Ahnung von.
Das Kulturzentrum in Leer hat gekriegt jetzt seine neue Heizung und damit kann der Laden weiter geheizt werden und auch weiter, weil es ist ein uraltes Kulturzentrum und ich habe da letztes Jahr gespielt, dieses Jahr gespielt. Ich hatte einen mega Abend da gehabt. Ich würde so gerne nochmal da spielen, das mache ich nächstes Jahr auf alle Fälle. Die Leute waren cool, war ein schöner Auftritt. Am Anfang waren noch ein paar, ich habe es mitbekommen, Leute, ich krieg sowas alles mit. Ich habe so ein mega gutes Vorprogramm. Lampe ist der Typ, der bei mir Vorprogramm macht und der, der spielt alleine auf der Bühne und hat so geile Songs und die Leute brüllen Zugabe, feiern ihn. So wie ich damals, als mich noch keiner kannte und die alle dachten, wer ist der Spinner auf der Bühne. So rasiert Lampe jeden Abend, gibt mir aber auch ein wunderschönes Becken, dass die Leute wirklich gut drauf sind, wenn ich das schon gespielt habe. Und es ist in Leer so gewesen, dass einer gebrüllt hat immer, Lampe, ich will Lampe noch hören und so, aber... Da steht man inzwischen natürlich schon drüber, weil man ein alter Hase ist. 2012 hat mir mein Schlagzeuger nochmal gestern beim Proben erzählt, war die härteste Phase. Da waren wir auf Tour und gleichzeitig war ich bei Joko und Klaas. Und das war die Phase, wo Schulzkowski und die ganzen Dinger rauskamen und Leute auf die Bühne zum Konzert von mir gekommen sind, weil die dachten, ich mach Stand-up oder mach da so eine Mario-Barth-Geschichte oder der lange Martin oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und musste ein paar Mal wirklich, das hat mich wirklich geerdet, so Leute, die so fingen, oh yeah! Und die habe ich dann wirklich ganz stoisch und ruhig rausgeschickt. Habt ihn auch wieder. Ich hatte immer zu der Zeit 50 oder 60 Euro hinten in der Arschtasche, damit ich ihnen gleich das Geld geben konnte und bin dann auch mal durchs Publikum mit den Leuten, hab die rausgebracht, wieder auf die Bühne, hab weitergesungen. Das hat mich so abgehärtet. Mal ganz ehrlich, das war eine Sache, dass auch mir ist inzwischen egal, wenn einer rumbrüllt, ich gehe einfach wirklich ins Publikum und sag so, für dich ist heute Feierabend, ist nicht dein Abend, passiert jetzt seit Jahren schon.
Aber das ist total geil, dein eigener, durch deine Sicherheitsmann-Erfahrung, weil du eben Seku gemacht hast in den 90ern, der einzige Künstler, der sein eigener Sicherheit Mann ist. Olli Schulz schmeißt die Leute noch persönlich raus.
Ja, ich schmeiß die Leute
und persönlich raus. Und das spart auch Kosten auf Tour. Was du an Kosten sparst für die Seku, das kannst du ja bei dir als Gewinn wieder reinholen. Das ist doch für Philipp super, für die Kalkulation. Lass dich von Philipp nicht über den Tisch ziehen. Wenn der sagt, pass mal auf, Olli, ich habe jetzt 10 Sekus kalkuliert, kannst du sagen, Philipp, 10 Sekus brauchst du nicht kalkulieren. Ich mach 8 mach ich alleine.
Gib mir das Geld. Dass ich mit meinem Argus-Augen da immer genau rüber gucke über die Abrechnung. Da muss der, also das traut er sich schon gar nicht mehr. Aber die Sache ist tatsächlich so, dass ich dadurch echt ein dickes Fell hatte und seit Jahren das auch nicht mehr passiert ist, dass also die Leute das inzwischen gemerkt haben, dass das doch Musik ist, was ich da mache und inzwischen durch ein paar Storys erzähle. Nichtsdestotrotz möchte ich darauf hinweisen, dass letzten Freitag meine neue Single rausgekommen ist, ganz kurz, die Jan jetzt auf die Liste packen wird. Wie heißt der Song nochmal, der jetzt veröffentlicht wurde?
Der Rand der Zeit. Am Rand der Zeit, oder?
So heißt die Platte? Vom Rand der Zeit.
Vom Rand der Zeit.
Entschuldigung. Heißt, ja. Aber der Song heißt einfach so. Und da Jan, den ich auf die Liste pack, pack ich ihm auf die Liste.
Ich packe ihn jetzt hiermit auf die Liste, der Song von Olli Schulz. Und ich habe das Video schon sehen dürfen. Es ist ein sehr gutes Video. Und ich kann auch da immer wieder ein bisschen Transparenz. Dem Künstler, ich sage jetzt, anonymisier das mal, damit es nicht direkt auf dich zurückfällt und du dich darüber erheben kannst. Dem Künstler ist die Präsentation seines Werks so wichtig, dass er da Privatgeld nimmt und das Video selber bezahlt, weil er Bock auf ein gutes Video hat. Das Video ist sehr schön
geworden. Das ist wirklich so. Ja. Das Video ist wirklich sehr schön geworden, hat Peter und der Wolf gemacht. Philipp Stürer spielt einen Security-Mann in dem Video.
Glaubwürdig.
Und der hat so einen harten Oberkörper, Alter. Ich weiß gar nicht, wie das geht, weil der joggt doch eigentlich nur. Wo kriegt er denn die Muckis obenrum her? Philipp hat sein Leben vor 15 Jahren, der übrigens gerade 50 geworden ist, so eine große Feier gemacht.
Der ist nicht
ich war 50. Leider in New York. Philipp Stürer ist jetzt 50 Jahre alt, tatsächlich. Glaub ich. Und weißt du was, der hat vor vielen Jahren sein Leben geändert und ist einfach ein Laufbär, ne? Der läuft fast jeden Tag, der läuft ohne Ende, hat sich hinten auf die Fersen tätowiert, mach schneller und rennt irgendwie immer jeden Tag.
Und auch gut für die Tourkalkulation. Philipp braucht nie im Tourbus schlafen, weil der läuft von Venue zu Venue.
Der läuft, genau. Naja, der spielt mit. Ihr schaut euch das auch mal an, wenn ihr Lust habt. Ich will euch nicht weiter nerven damit. Aber einfach so von Olli Schulz, von mir, ein ganz tolles Video und ein Song zum Hören. Viel Spaß beim Anhören. Außerdem, wenn wir jetzt schon dabei sind, packe ich heute auf die Fidi und Bumsi-Liste einen ganz tollen Song von Christine Nichols. Die hat einen Song gemacht mit dem Typen von den Nerven. Der Song heißt In Ordnung. Wie heißt er nochmal? Julian Knoth heißt er. Und der Song In Ordnung, den möchte ich auch gerne auf die Liste packen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann haben die Bleachers, eine richtig gute Band, die Bleachers, einen neuen Song gemacht, der heißt Modern Girls. Modern Girls von den Bleachers, richtig gute Laune-Songs. Mit diesen drei Songs möchte ich euch diese Woche beglücken, hoffentlich. Und die sind ab sofort auf der Fidi und
Bumsi-Playlist. Die Fidi und Bumsi-Playlist übrigens. Ihr wisst, Spotify ist ein globaler Streaming-Anbieter. Wir sind, wo wir sind, also solange wir bei Spotify sind, sagen wir und meinen damit Spotify natürlich. So, wo der grüne Riese ist, ist vorne. Wir experimentieren hier mit AI. Mir ist so viel Technik drin, der Algorithmus ist so krass. Und Fidi und Bumsi Playlist, das ist die erste Playlist eines Spotify-Exclusive-Podcasts. Wir sind die ersten, die jemals einen Podcast gemacht haben, einen exklusiven bei Spotify. Und entsprechend sind wir natürlich für viele Leute auf der Welt ein großes Vorbild, die bei Spotify auch inzwischen unter Vertrag sind. Und ich habe eine kleine Überraschung, Stichwort Fidi und Bumsi Playlist. Wir sind diejenigen, die wirklich Inspiration in die Welt rausschicken. Und die Fidi und Bumsi Playlist, die ist auch schon an der Westküste der USA angekommen und stößt da auf große Begeisterung.
Hi John, hi Ollie. This is your friend and Fest und Flauschig Superfan Joe Rogan speaking. Shout out to the Fest und Flauschig Community, the best Spotify exclusive podcast. Man, I love the Fidi und Bumsi Playlist. What a wild mix. Keep on rocking, Jan and Ollie. Best wishes, stay juicy. 1000 kisses from Joe Rogan over and out.
Yo, Joe Rogan.
Oh,
den
man,
höre ich ja so
Alter,
gerne.
Joe Rogan.
Den finde ich super edgy und der lässt Leute einfach reden, auch wenn die scheiße reden und sich ins Verderben quatschen. Er lässt sie einfach quatschen. Weil was soll passieren? Ja,
ich hab vor 6 Tagen Joe Rogan geguckt, weil Elon Musk wieder da war.
Ja,
und Joe Rogan hatte so eine Perücke aufgehabt. Ich weiß nicht, was das sollte. Und ich höre ja tatsächlich, beziehungsweise schaue mir das ab und zu vom Schlafengehen an. Es kommt immer darauf an, welcher Gast da ist. Mhm. In letzter Zeit haben mich die Gäste nicht so interessiert mehr. Eine Zeit lang habe ich das ja wirklich gerne. Ich weiß, du hast eine ganz andere Meinung zu. Aber auch Leute, die mir nicht sympathisch sind, können mich unterhalten, beziehungsweise gucke ich mir an. Und bei Joe Rogan waren wirklich schon viele gute Gäste. Es ist auch manchmal sehr offenbarend, was da so geredet wird natürlich, aber es ist ein Podcast, der auch stabil. Auf der anderen Seite, wir sind Ostküste, er ist Westküste und wir müssen alles zusammenhalten, Jan, so ist das nun mal. Und ansonsten habe ich hier, ich muss Jan ganz kurz, bevor ich es vergesse, ich habe einen Instagram-Kanal-Tipp für alle, die gerne Sandwich essen. Isst du gerne Sandwich, Jan?
Ich esse sehr gerne Sandwich, ja.
Und bist du auch jemand, der ab und zu denkt, ah, ich würde mal gerne wieder ein neues Sandwich essen? Ich kenne das alles schon, Käse überbacken, dann Schinken oder einfach nur rein vegetarisch.
Ich habe diese Woche, da kurze Ergänzung, ich habe diese Woche das große Glück gehabt, dass jemand in meinem engeren Familienumfeld mit Dips und Aufstrichen experimentiert hat. Und ich habe einen Dattel-Curry-Dip, einen selbstgemachten, diese Woche auf ein Sandwich gestrichen. Das war eine Offenbarung. Dattel-Curry-Dip, selbstgemacht mit Frischkäse und Schmand.
Oh, das sind Dattel-Curry und so ein Frischkäse?
Dattel, also Frischkäse, Schmand ist die Basis. Und dann mit Currypulver und Dattel und noch so ein bisschen Spiciness war da drin. Und ich dachte, also ich hab's auf Knäckebrot gegessen, auf diese Sesamknäcke von Wasa.
Oh, ich lieb sowas.
Oh, das ist so lecker gewesen, Mann. Sorry. Also was für ein
Sandwich? Pass auf, ich schick dir mal den Link dazu. Pass auf. Und das nennt
ist das der Typ, Kanal, der mal irgendwie aufs Essen spuckt und dann so sexy dabei ist? Oder was ist das?
Nein, nein, überhaupt nicht. Das ist ein richtig cooler Typ. Und der Kanal heißt Sandwich of History. Und ist,
ach, den kenne ich. Der alte Sandwiches isst. Und der alte Rezepte nachkocht. Sandwich,
genau.
Kenn
und
ich
der
noch.
Macht ihn nach. Ey, so ein geiler Kanal ist mir jetzt erst zugespielt worden. So ein Typ, der jeden Tag ein Sandwich macht. Und zwar von 1956 aus einem Kochbuch, was er gefunden hat. Oder hier ein Sandwich und der Typ ist mir äußerst sympathisch, weil der wirklich sich wirklich nur auf die Sandwich irgendwie konzentriert.
Und mit Jahreszahlen, guck mal hier, String aus dem Jahr String Beans aus dem Jahr 1939, also ganz viele Sandwiches aus dem Laufe der Geschichte und er macht das und er bewertet es und es gibt richtig geil viele Videos.
Und es gibt unfassbar und du kannst dir wirklich, wenn du mal denkst, ich brauche ein gutes Sandwich und ich weiß nicht, was ich essen soll, dann scrollst du den durch. Der Typ macht das so charmant, finde ich. Ist wirklich jemand, wo du auch weißt, der mag gerne essen, der hat eine Katze, die ist gerade gestorben. Das hat mir richtig wehgetan, weil wenn ich jeden Tag so ein Sandwich von dem esse oder mir das angucke, dann baue ich eine deutliche persönlichere Beziehung zu dem auf, als zum Tagesschausprecher oder Sprecherin. Weißt du, was ich meine? Der Typ hat irgendwie, ich glaube, das ist ein guter Mann. Ist.
Ich glaube, was ist dein Lieblingssandwich? Offenlegung, was ist dein Lieblingssandwich? Wenn du, also jetzt bitte nicht diese Tour-Dinger, die getoasteten Sachen auf dem Opti-Grill, sondern wenn du, also Sandwich jetzt mal mit nur leicht getoastetem Brot und mit Aufstrich und Belag, was machst du am allerliebsten?
Also ich mag tatsächlich auch ganz gerne, ich kaufe mir gerne diese orientalischen, fertig gemischten mit Rosinen, was du gerade gesagt hast, Curry, Frischkäse und sowas und mach die da so gerne rauf und dann noch so schön frischen Salat, bisschen Pfeffer und generell, was ich auch gerne mag, ist so mit Frischkäse, gibt viele Frischkäsesorten, dann schön Gürkchen drauf, dann frischen Pfeffer und dann nochmal was, also ich brauche gar nicht viel, weil das ist mir aufgefallen, im Alter, das ist bei vielen Menschen logisch, biologischer Prozess, will man nur noch weniger Zutaten und braucht es nicht mehr 20 Zentimeter dick belegt, so, ne? Man braucht nur noch einen guten Salat, man braucht einen guten Frischkäse.
Welchen Salat? Eisbergsalat? Ist das?
Eisbergsalat. Ja, Eisbergsalat. Ne? Ich mag ja keine Tomaten so gerne auf dem Salat. Ich mag nur Tomatensauce, wie so ein Kleinkind. Ich mag Tomatensauce, ich mag alle, also Tomatenbelag so, aber ich mag keine frischen Tomaten in die reinbeißen. Mhm. Aber schön Gürkchen, Jalapenos mag ich auch gerne dazu. Und ich bin ja mal ganz ehrlich, ich esse wenig Fleisch, aber es gibt Momente, wie genau wie bei dir, wo wir Fleisch essen. Und wenn du dir so einen knusprigen Bacon noch da drauf machst, ne?
Das sind ganz verschiedene Philosophien. Also nicht, ja. Mein Herz kannst du erobern mit einem richtig guten Geflügelsalat auf Mayo-Basis. Wenn du ein Sandwich hast, mit so leicht getoasteten Sandwichscheiben und dazwischen so einen guten, von einer guten Fleischerei, einen Mayo-basierten Hähnchensalat mit Mandarinen und so kleinen Champignons.
Oh, den, den
weißt du, was ich meine?
Den gibt's ja auch schon ewig, diesen
Salat. So ein 80er-Jahre-Ding auch wieder. Da muss man gar nicht mehr viel
mehr drauf machen. Magst du Heringssalat, diesen rosanen?
Mag ich leider auch sehr gerne, Heringssalat. Und ich habe jahrelang mich zum Beispiel von Matjes gedrückt und so. Und letztens habe ich in einem Restaurant mal einfach Matjes gegessen. Und das schmeckt ja so lecker.
Ey, ich habe neulich Forelle gegessen, weil ich nie Forelle gegessen habe, weil ich dachte auch mal, Forelle nicht mein Fisch, aber Forelle ist doch mein Fisch. Es ist immer mehr Fische, obwohl ich ein Norddeutscher bin. Hering mag ich bis heute nicht. Ein Hering...
Magst du nicht?
Nee, so ein Hering essen, So einen richtigen Fisch, einfach so ein, wenn da so ein ganzer Fisch auf dem Brötchen liegt, finde ich nicht cool. Finde ich irgendwie... Ist mir zu fischig.
Wirklich. Ja, und
der muss, am besten muss da Panade drum sein und ganz viel Remoulade.
Dann aber ich komischerweise, weil ich von zu Hause so mitbekommen habe, mein Vater hat immer gerne Bismarck-Hering gegessen und wir haben den auch im Glas gehabt und noch Rollmops, war echt ein Fisch meiner Kindheit und da ist ja oben echt noch diese Finne mit dran und sowas und ich weiß noch, wie sich das anfühlt in den wachsenden, erwachsenen Zähnen, also als die Abstände zwischen meinen Zähnen noch größer waren, hat sich manchmal so diese Bismarck-Hering-Finne in meinen Zähnen verheddert. Und dann muss ich da so ein bisschen Flosse aus den Zähnen so rausziehen, aber ich esse das immer noch ganz gerne eigentlich. Kann ich aber ansonsten auch in meinen familiären Kreisen niemanden für begeistern und alle mal so, man sieht ja, dass das ein Fisch ist.
Und sag mal, hast du auch immer noch Panikattacke, wenn man mal eine Grete verschluckt?
Ja.
Weil meine Urgroßeltern haben mir erzählt, Tante Henny ist an der Grete gestorben.
Ja,
Tante Henny ist damals an der Grete gestorben. Mhm. Musst du aufpassen. Das ist das wird bei alten Leuten, ich meine, das kann ja auch bestimmt passieren. Ich will da auch keine Witze drüber machen jetzt besonders, aber dieses an der Grete, dass man immer gleich denkt, die geht in die Speiseröhre, du bist sofort tot. Aber der Mensch, weil Hunde essen ja auch Greten. Und der Hund und der Mensch sind ja ähnlich aufgebaut.
Und Tante ist wahrscheinlich auch so wie Urgroßeltern. Leute haben ja früher, wurden einfach Tante und Onkel genannt.
Tante Henny. Kennst du Tante Henny? Oma Gagak? Kennst du Oma Gagak, dass wir die Hühner hatte?
Nee, kenne ich nicht. Nee.
Wir fahren zu Oma Gagak.
Nee, aber ich weiß, ich möchte die ganzen Namen nicht nennen, aber meine Großeltern haben auch alle Nachbarn uns Kindern oder Enkelkindern immer gegenüber, das ist Tante so und so und Onkel so und so. Es waren immer Onkel und Tante, wahrscheinlich damit der sexuelle Übergriff leichter fällt. Ich weiß,
bei uns hießen die alle Tante Karin, Onkel Uwe.
Nee, hatten die alle immer Onkel und Tante als Vorsilbe und dann war immer der Nachname, was ein bisschen merkwürdig war.
Eine Sache muss ich ganz kurz vor der Pause mit dir besprechen, weil das mich seit Wochen umtreibt, immer wenn ich im Supermarkt bin, wo wir eben gerade schon über Eisbergsalat und so geredet haben. Kennst du noch, es gibt den glaube ich nicht mehr, es gab von Lünebest immer den Nussjoghurt, den mochte ich nie. Nuss. Weißt du, dieser klassische Joghurt?
Ja.
Aber es gibt, und der war immer im Regal daneben, den Mokka-Joghurt, der so braun eingefärbt war und unten so eine Mokka-Schicht hatte, so einen Kaffee, und den habe ich geliebt als Kind. Und ich habe seit längerer Zeit bei Aldi, bei Rewe, bei Edeka geguckt. Niemand bietet diesen Mokka-Joghurt mehr an. Weiß jemand, ob der Mokka-Joghurt eingestampft wurde?
Es ist Cancel Culture. Am Ende ist es Cancel Culture.
Du meinst, weil weiße Cis-Leute wahrscheinlich da irgendwo in so einer Halle sich einen Mokka-Joghurt ausgedacht haben.
Nein, ich glaube, Dieter Nuhr hat nicht hart genug gekämpft gegen die Cancel-Culture.
Gegen den Mokka-Joghurt. Echt jetzt? Oder meinst du, man hat ihn nur eingestellt, um Dieter Nuhr eins auszuwischen?
Nee, ich glaube, es ist ein sehr enges Marktsegment, was du da gerade ansprichst. Ich glaube.
Ja, aber kennst du den Mokka-Joghurt noch?
Ich kenne den Mokka-Joghurt noch.
Oh,
und ich weiß, und als du Nussjoghurt sagtest eben, weiß ich auch genau, wie sich das anfühlt, wenn man Nussjoghurt isst. Und es war eigentlich immer der ungeilste Joghurt, aber man hat ihn am Ende dann doch gegessen. Ich finde diese Weihnachtsedition super. Und ich finde die sogar so super, dass ich mir immer zu Beginn der Weihnachtsedition-Saison ganz viele davon kaufe, weil ich Schiss habe, dass zum Beispiel ein Pflaume-Zimt oder sowas wieder kommt vom Mövenpick, Alter. Da kann ich mich reinlegen. Oder Bratapfel.
Ja, aber ich finde zum Beispiel das Lünebest sehr abgemacht. Diese Joghurt, die so mit Vanille eingezogen gezogen sind und unten Frucht haben, fand ich, dass als die rauskam, hat bei Lünebest ist da echt was, also ganz ehrlich, sind noch immer weniger. Ihr hattet mal viel mehr geile Sachen im Sortiment. Inzwischen ist es dieser Vanille eingefärbte Fruchtjoghurt, den ich nicht mehr mag.
Ich bin sehr enttäuscht von der Firma Kühne, weil ich habe diese Woche, ich habe mir Röstzwiebeln gekauft. Ich hab gedacht, ich mache mir mal wieder Käsespätzle. Leckere Käsespätzle, schnelles Gericht, braucht man nur eine Zwiebel für, bisschen Emmentaler, bisschen Sahne, Spätzle kann man sich frisch kaufen. Ich habe so Bio-Öko-Eierspätzle und da wollte ich oben drüber nochmal für einen extra Crunch mir noch ein paar Röstzwiebeln von Kühne drüber streuen. Guck ich drauf, zweite Zutat, Palmfett. Sag mal, Kühne, das ist ein Produkt, da sind günstigste Zutaten drin. Die Zwiebeln machen euch nicht arm. Warum müsst ihr das billigste, beschissenste Fett nehmen, was man nehmen kann, um eure verkackten Zwiebeln zu rösten? Nehmt doch einfach Sonnenblumenöl. Dann sag mal, ganz ehrlich, wie dringend kann man Geld nötig haben? Muss man wirklich Palmfett zur Herstellung von Röstzwiebeln verwenden? Muss das sein, was irgendwie aus Indonesien kommt, Alter? Das frage ich mich. Habe ich direkt, na gut, wegschmeißen konnte ich dann auch nicht.
Beschwerdebrief.
Ja, jetzt
hast du ja jetzt gemacht.
Jetzt über den Podcast. Gemacht. Also muss ich mich beschweren. Und auch noch mal kurz Lebensmittelsachen. Ich kriege immer noch zugeschickt, weil wir es vor langer Zeit mal gemacht haben, den aktuellen Flachs. Und die Zeit der Weihnachtsmärkte steht vor der Tür. Und ich war kürzlich auf einem Gewerbe, auf einem Handwerksmarkt. Und da ist mir wieder eingefallen, dass wir das eine Zeit lang mal gemacht haben. Und ich habe mich so an meinen letzten Flachs, also Flachs ist der deutschlandweite Index für den Preis von Flammlachs. Das ist ein kultiges Weihnachtsmarktessen, von dem man immer, wenn man es sieht, denkt, das gibt's nur auf meinem Weihnachtsmarkt. Aber in Wirklichkeit gibt's das auf jedem Weihnachtsmarkt. Und es ist immer ein bisschen zu teuer. Man denkt dann aber, naja, hier ist ein offenes Feuer und so ein Lachs, der ist natürlich auch wertiger Fisch. Das wird schon seine Richtigkeit haben. Was sie natürlich ausnutzen, um die Preisgestaltung völlig frivol und wuchermäßig zu machen. Und ich kann mich noch erinnern, dass der Flammlachs 5 Euro gekostet hat. Inzwischen,
ach, das ist schon lange vorbei.
Aber inzwischen kein Flammlachs mehr unter 7-8 Euro. Und ich war selber kürzlich auf einem kleinen regionalen Vorweihnachtsmarkt. Und da kostete ein Brötchen mit bisschen Eisbergsalat, bisschen Dip und Flammlachs. Ordentlich zwar, ordentlich gesalzen, schmeckt auch mega, aber kostete 8 Euro. Und das Halleluja. Sieht man mal wieder, wie wenig die Grünen unser Land im Griff haben.
Ja, das merkt man in vielen Sachen, aber vor allem das beim Goethe-Institut und beim Lachs. Ja. Das sind so die Sachen, wo es besonders auffällt. Wir machen jetzt für euch eine ganz kurze kleine Pause und dann sind wir hier gleich wieder da. Es gibt noch die Jobbörse. Jan, ich habe dir so viele Mails geschickt. Leute, ihr könnt mir jetzt lange Mails schicken mit langen Texten. Ich schicke sie jetzt einfach an Jan weiter. Was da passiert, ich kann für nichts garantieren. Ich bin jetzt noch kurz ein bisschen auf Tour. Gönnt mir die gute Zeit. Danach bin ich wieder voll da. Bin wieder das Arbeitstier. Mach Ablage. Mach Fragen beantworten. Für Hörer und Hörerinnen, bin für euch am Start. Aber jetzt ist Jan Böhmermann erstmal kurz dran. Wir machen hier kurz eine kleine Pause und sind gleich wieder da bei eurem Lieblingspodcast bei Fest und Flauschig.
Bis gleich hier bei Fest und Flauschig.
Wo ist the latest shit? Na, wo ist das denn? Wo passiert das denn? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration?
Hier ist das alles.
Hier ist es. Man muss es nur finden, man muss es ein bisschen suchen und manchmal ist es ein bisschen verschlüsselt ausgedrückt, aber hier werden immer noch die Flöcke eingeschlagen, an denen sich die Bundesrepublik Deutschland und damit eigentlich Mitteleuropa festhält. Hier ist Fest und Flauschig bei Spotify.
Genau. Europas stärkster Podcast. Jan, ich hab so scheiß Nachbarn.
Warum denn?
Die hassen ihre Kinder. Jetzt kommt persönliches Ding. Mhm. Ich liebe dieses Buch. Hast du das gelesen? Kennst du das Buch?
Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen. Ja, und ja, kenne ich. Mhm.
Ich finde, es ist ein sehr gutes Buch. Mhm. Philippa Perry hat das Buch geschrieben, das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen und deine Kinder werden froh sein, wenn du es gelesen hast. Ganz schön anmaßender Titel, aber ein ziemlich gutes Buch, was mir also wirklich auch Spaß gemacht hat zu lesen. Und meine Nachbarn, ne? Ich kann das noch nicht erzählen. Vielleicht kriegen die es dann doch mit. Aber ich will denen das Buch im Briefkasten tun, weil es ist jeden Tag ein Schauspiel hier. Und zwar haben die mehrere Kinder und es ist ein Machtkampf. Die wohnen im dritten Stock. Mhm. Und die Kinder sind immer unten an der Treppe, wenn die Mutter oder der Vater wiederkommt, so, ne? Ich rede schon so leise, damit die Nachbarn das nicht hören.
Gute Idee. Red mal ganz leise ins Mikrofon rein, dann kriegt's keiner mit.
Das ist die Merkmal. Pass auf. Und jedes Mal unten ist das eine Kind am Schreien. Das ist vielleicht 3 oder 4. Und dann geht die Mutter oder der Vater genervt nach oben und sagt, ja, wenn du nicht mitkommst, dann lasse ich dich da unten. Und dann schreit das Kind da manchmal 20 Minuten hier im Treppenhaus. Und ich bin neulich rausgegangen, habe gesagt, ist alles in Ordnung bei dir? Und irgendwann erbarmt sich dann ein Elternteil, dieses Kind nach oben zu bringen. Das macht mich so aggressiv. Das Kind ist klein. Das will jetzt einfach nur kurz nach oben gebracht werden. Es ist kein Machtkampf. Das Kind ist 3, 4. Vielleicht ist es auch 5. Aber das Kind ist einfach ein Kind. Und das Kind kann auch nach oben getragen werden, ohne dass man dann so einen riesigen Alarm macht und so ein Machtspielchen macht. Dass alle das im Haus mitkriegen. Und wenn ich hier irgendwann dieses Haus verlasse, dann liegt dieses Buch bei denen im Briefkasten. Ich beobachte nämlich die pädagogischen Maßnahmen anderer Eltern. Ich bin jemand, der selber nämlich auch abgleicht, mache ich das gut, wie machen das andere? Ich finde es ein interessantes Thema. Und dieses Buch liegt da einfach wortlos drin, weil ich so, ist das auch anmaßend von mir?
Es ist ein bisschen anmaßend, aber ich finde, wenn es deine letzte Amtshandlung ist in deinem Mietshaus, da noch irgendwie in so ein Buch reinzuwerfen, kann ich schon verstehen, das mal zu machen. Ich weiß nicht, ob das dann auf fruchtbaren Boden fällt, ehrlich gesagt.
Wahrscheinlich nicht, aber und dann kriege ich auch so morgens mit, also es ist morgens schon so eine, es gibt Menschen, die haben Kinder und man merkt, dass die keinen Bock darauf haben. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Und es ist ja auch eine schwierige Entscheidung und ich finde es auch wirklich, ich kann jeden verstehen, der sagt, ich habe mich dafür entschieden, keine Kinder zu haben oder nicht in diese Welt zu setzen oder ich möchte mein Leben so leben. Das finde ich wirklich völlig akzeptabel. Was ich nicht so akzeptabel finde, ist, wenn jemand so randommäßig Kinder in die Welt setzt und dann einfach das ausstrahlt nach dem Motto. Das erinnert mich immer an diese Geschichte, als ich damals bei Premiere gearbeitet habe, im Decoder-Service. Und wir hatten da einen Typen, der hatte immer richtig schlechte Laune. Und irgendwann musste ich zu ihm nach Hause. Das war der Abteilungsleiter. Und da hatte sein Sohn gerade Geburtstag. Ne? Und dann ist der Sohn mit Kindern rumgelaufen im Wohnzimmer. Und er hatte wohl einen Zauberkasten geschenkt gekriegt vom Vater. Hatte ich schon mal erzählt. Und dann kommt der Sohn mit dem Zauberkasten, während ich da mit ihm so Unterlagen in der Küche durchgehe. Und er ist super genervt, Kette rauchend in der Küche. Kommt der Sohn rein, sagt, Papa, Papa, nun zauber doch mal was mit mir mit dem Zauberkasten. Und dann sagt er zu seinem Sohn vor mir, wenn ich zaubern könnte, dann würde ich dich wegzaubern. Sagt er einfach so.
Oh Gott,
und ich dachte
Alter.
So, Alter, das ist... Und dann guckt er mich so lachend an, so nach dem Motto. Und der Sohn geht wieder raus und ich denke mir so, Alter, das kannst du nicht bringen, selbst wenn du jetzt mir gegenüber über nur so einen zynischen Witz machen wolltest, das ist einfach nicht geil. Und da kriege ich echt einen Hals. Da bin ich dann echt.
Ach komm, lass uns doch mal kurz eintauchen, weil ich finde das ein paar schöne Gedanken. Also zum Beispiel die Frage, wie viel sollte man mit seinen Kindern spielen oder wie viel animiert man die Kinder dazu, auch Langeweile auszuhalten, um dann dadurch auf coole eigene Ideen zu kommen. Ganz ehrlich, ich habe das eine Zeit lang, als es so super akut war, habe ich viel auf Spielplätzen rumgesessen. Kennt jeder, der Familie hat oder Kinder hat oder auch mehrere Kinder hat. Man sitzt viel auf Spielplätzen rum, man gleicht sein eigenes Verhalten, wie du gerade schon gedacht hast, mit dem von anderen ab. Und man steht natürlich total oft vor Fragen, die man sich selber gar nicht so beantworten kann. Und man gleicht das auch so ein bisschen mit dem ab, wo man selber so herkommt. Und bei mir ist es echt so, ich hatte eine total schöne Kindheit, aber wir wurden öfter auch dazu animiert, mal ins Zimmer zu gehen und mal alleine zu spielen. Also der Satz, der noch in meinem Ohr klingt, ist, Kinderspielplätze heißen nicht ohne Grund Kinderspielplätze. Und ich habe, glaube ich, schon mal davon erzählt, dass es diesen einen Satz gibt, den ich total oft gehört habe. Und da habe ich dann auch gedacht, ich muss hier weg aus diesem Viertel. Pass mal auf, der Papa zeigt dir jetzt mal, wie man damit noch besser spielen kann. Das Kind spielt völlig... alleine auf diesem Ding darum und dann kommt der Vater dazu, weil gerade auf dem Handy nichts mehr los ist und zeigt seinem Kind, wie es noch besser spielen kann. Und das war so einer der ausschlaggebenden Punkte, wo ich gedacht habe, ich muss in diesem Viertel, in dem ich hier lebe, jetzt ganz schnell weg, weil das ist, glaube ich, nicht gut. Aber es gibt Leute, die sagen, nee, so muss man das machen. Wie war das bei dir? Also wie mischst du dich ein? Wie viel gespielt wird und wie viel sagst du auch, nee, ich spiele jetzt und zwar absichtlich nicht, damit das Kind lernt, sich selbst zu beschäftigen?
Ich lasse das Kind einfach erstmal rumrennen und bin dann aber aus der sicheren Entfernung, habe ich natürlich meine Argusaugen auf das Kind gerichtet, guck da genau hin. Heute 2-mal Argusauge schon gesagt, fällt mir gerade auf. Ja. Aber ich achte da drauf und versuche auch eine gesunde Mischung, nach meinem Empfinden eine gesunde Mischung aus. Ey, es ist eine Welt, die auch hart ist und manchmal ist es auch ganz gut, wenn Kinder untereinander klarkommen, auf so einem Spielplatz, wo vielleicht viele Kinder sind. Es kommt auf das Alter des Kindes an, es kommt darauf an, wie besorgt man ist. Ich weiß nicht, beim ersten Kind ist man so überbesorgt.
Alter, das ist ja nun alleine mal so. Die Frage, oh Gott, es atmet nicht mehr. Ey, atmet es noch? Und dass man nachts aufwacht und denkt, atmet es noch? Ich höre gar nichts. Ich höre nichts.
Ey, ja, ey, dieses ewige Atmet ist, oder auch ganz schlimm, die ersten Male vom Kindergarten, das Kind abholen, hinten um Fahrrad ist, also auf dem Fahrrad sitzt, und dann da hinten das Kind, und das Kind schläft ein und liegt so besinnungslos im Fahrrad, sitzt so am helllichten Tag, und du drehst dich so um, und du siehst das Kind einfach so,
der Kopf wackelt so hin und her auf dem Kopfscheibenpflaster,
und du denkst so, ey, wach auf, was ist los? Und das ist das Kind einfach nur eingenickt, das ist ganz normal Mittagsschlaf, und das erste, ich kann mich noch an diese Panikattacke erinnern, an diese Panikattacke, dass ich dachte, ey, was ist mit dem Kind los. Das gibt sich dann alles zum Glück mit der Zeit, aber das sind so diese Ängste, die man hat. Aber Spielzeug, Spielplatz ist so eine Sache. Es kommt wirklich drauf an, wie ist die Dynamik auf dem Spielplatz? Sieht man die Eltern öfter? Grüßt man sich? Mhm. Dann gibt es aber auch so Eltern, die grüßen sie nicht. Ich habe eine Zeit lang da beim Grunewald gewohnt und da waren sehr viele reiche Familien. Da waren dann auch so Familien mit so einem Kind, das ist gleich mit so einem Elektroauto einfach auf dem Spielplatz, immer im Kreis gefahren.
Ach, diese billigen, mit so Mercedes-Dingern oder so, oder was war das für
eins? Ja. Mhm. Und das ist dann einfach nur gefahren und hat auch nicht mit den anderen Kindern gespielt und hat einfach dieses dicke Ding gehabt und die Eltern saßen und haben auf dem Handy rumgespielt. Mhm. Das kannst du aber auch zu Hause in der Garage machen. Ich finde so eine Dynamik gut. Ich finde es auch schön, wenn man so diese, kennst du das auch, diese Verbrüderung mit Eltern, aber man weiß, es ist nur wegen dem Kind. Und es ist auch, sobald das Kind, die Kinder sich getrennt haben, ist auch mit den Eltern kein Kontakt mehr da.
Ja, oder wenn die Kinder in so einer bestimmten Lebensphase synchron sind und man dann denkt, dann, dass man sich mit den Eltern irgendwie ganz gut versteht. Aber sobald dann auch die Kinder die Synchronität verlieren, weil Kinder dann irgendwann ihre eigenen Persönlichkeiten entwickeln und dann irgendwie doch ihr eigenes Ding fahren und sich wieder auseinanderleben, dass man dann auch denkt, ja, warum habe ich jetzt eigentlich mit denen hier so, was gibt's eigentlich für eine Verbindung außer das Kind? Und dann gibt's gar keine Verbindung. Was ich total mitbekommen habe und was ich so von früher mir immer gemerkt habe, was ich irgendwie krass und gut fand, mein Vater hat sich immer bei mir entschuldigt, wenn er einen Fehler gemacht hat. Das war dem irgendwie wichtig. Also der hat immer gesagt, wenn er irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ungerecht war oder das Gefühl hatte, so ein wahnsinnig Gerechtigkeitsempfinden, und hat sich immer entschuldigt. Und das fand ich immer schon so als Zehnjähriger. Alter, mein Vater hat sich gerade bei mir entschuldigt. Das fand ich ja richtig geil. Und das finde ich total eine große Geste. Also war das auch echt ernst gemeint, weil dann hat er mal Mist gebaut und ich war scheiße drauf und irgendwie auf der Arbeit war kacke. Heute werden nur 5 Verbrecher verprügelt und nicht 10, wie es.
Nee, aber mal dem Kind zu erklären, dass man auch mal nicht so gut drauf ist,
so Sachen, ist wichtig. Also das finde ich, und was ich immer ganz schlimm finde, wenn ich das bei anderen Eltern beobachte, ist, wenn Kinder so in Haftung genommen werden für die Gefühlsmissstimmungen ihrer Eltern. Du bist, wegen dir ist die Mama jetzt schlecht drauf oder wegen dir hat der Papa jetzt schlechte Laune. Habe ich leider auch schon sehr oft gehört und das macht mich richtig fertig, weil du siehst, wie im Kind, als würdest du so eine Murmel in so eine endlose Murmelbahn reinwerfen, die aber nie ankommt, weil diese Murmel, so ein Satz wirft so eine Murmel in so ein Kind rein und die Murmel wird nie ans Ziel kommen, weil das Kind denkt sein Leben lang, bin ich schuld daran, dass es meiner Mutter schlecht gegangen ist oder meinem
Vater? Das ist sowieso die schlimmste von allen pädagogischen Sachen, mit Angst zu arbeiten, dem Kind die Schuld für irgendwas zu geben, von dem es noch nicht mal weiß, was die Schuld ist, und in Angst irgendwie, also so genau, wenn du das nicht machst, passiert das, oder wenn du das nicht machst, schicken wir dich ins Internat oder so eine Sachen, weißt du, was ich meine?
Ja.
Also ich kenne so eine pädagogischen Ansätze leider auch noch. Und das ist dann immer mit Angst gewesen. Und mit Angst sein Kind zu erziehen, ist der falscheste Ansatz überhaupt, finde ich so. Ne? Dem Kind irgendwie was zu drohen, dass sonst irgendwas passieren kann. Eine Sache, die für mich allerdings als Elternteil eine der unangenehmsten immer war, und da weiß ich nicht, ist auch gar nicht böse gemeint, aber Kindergeburtstag, du kommst das Kind abholen und sagst, ach, wir sitzen alle noch in der Küche, die anderen Eltern. Und dann musst du mit in die Küche. Und dann gibst du noch ein Sektchen oder einen Wein oder einfach noch einen Kaffee.
Oder noch eine Wurst, so eine warme Wurst.
Und dann sitzt du da in einer fremden Küche mit 15 anderen Eltern, die dich alle so angucken, vielleicht auch manche auch so wissen, ah, guck mal, der macht das und das, aber keiner redet auch so. Ich bin dann immer der so still da sitzt und einfach denkt, wann kommt jetzt endlich mein Kind, ich muss jetzt hier los, aber das Kind spielt natürlich noch und erst dann, wenn du kommst, wollen die Kinder noch weiterspielen. Es ist 19 Uhr und du sagst, nee, jetzt fahren wir nach Hause. Du
musst Mama, ich hab gerade das Spiel so schön.
Und wenn das Kind dann noch einen Nervenzusammenbruch kriegt vor dir und du nicht mit den Eltern verbrüdert bist und du dann noch allein und alle gucken so, wie du mit deinem Kind gerade versuchst, das zu regeln, dass ihr jetzt geht, aber alle anderen bleiben noch und du denkst dir so, kann jetzt bitte mal ein anderes Elternteil sich auch entscheiden zu gehen, damit ich nicht hier alleine diesen Machtkampf mit meinem Kind führen kann, und die anderen Eltern sitzen aber noch und sagen, oh, mach noch mal eine zweite Flasche Prosecco auf, so jung kommen wir nicht mehr zusammen, und du denkst, nein, ich will jetzt hier los mit dem Kind. Mhm. Das ist eine Situation, die mir immer unangenehm ist. Ich weiß nicht, ob du die auch schon mal hattest.
Ich kann das nachvollziehen. ziehen.
Aber da hast du dich immer rausgehalten.
Nee, ne? Das stimmt nicht. Ich bin aber auch lustigerweise dann völlig entgegen meinem sonstigen Naturell in solchen Situationen eher still und abwartend und beobachtend und habe auch nicht so groß Lust, mich da einzubringen, weil man da echt viel falsch machen kann und auch sehr viel so Anekdoten generiert. Ne, ein falscher Satz und dann heißt es ja hier, der Schulz, der hat ja damals,
als er mit
seinem Kind umgeht, ist ja ganz schwierig. Also als Musiker meinetwegen, aber als Vater völlig versagt.
Völlig versagt. Der ist wahrscheinlich mehr in der Öffentlichkeit ein guter
ja,
Mann.
Ja, genau. So, ne? Aber ich finde
aber, auch
wo ich jetzt gerade drüber nachdenke, was ich total einen spannenden Gedanken finde, ich weiß nicht, wie das bei dir, also du bist ja wahrscheinlich eher im Berliner Raum unterwegs, ich ja nur zum Teil, aber wie das eigentlich so mit Geburtstags- und überhaupt Kindernahrung ist, also ich habe schon sehr oft auch bei progressiven Eltern bei Kinder abgeholt und habe dann wirklich noch so eine lauwarme Wurst bekommen und kann es eventuell sein, dass ein Fundament der deutschen Wurstindustrie, der Bockwurstindustrie hauptsächlich, Kindergeburtstag.
Auf Kinder- und Familienfesten
ja, und liegt. Das einfach nicht geupdatet wurde, weil ich meine, ich weiß gar nicht, ob Kinder überhaupt noch gerne Bockwurst essen oder ist das was Eltern glauben, dass Kinder gern essen oder was ist das eigentlich, weil Bockwürste essen, ich würde mir niemals eine Bockwurst selber machen und wenn ich eine essen würde, dann würde ich auch immer denken, wo sind die Kinder, wann gibt's die Tüten und wann ist endlich Schluss hier, was ist immer so, Bockwurst ist so ein Kinder.
Ich finde, man sollte auf Kindergeburtstagen dafür sorgen, dass es in der Zeit, in der die Eltern kommen, die Kinder abzuholen, auch für die Eltern noch was Geiles gibt. Also, dass man nicht die alten Bockwurst noch essen
muss. So ein Digger Schiranus-Schinken mit so einem ganzen Schweinefuß.
Ja, oder ein paar Parmesanrad einfach, ein ganzes, was da in der Mitte liegt. Oh, das ist auch schön. Für 4000 Euro oder so, weißt du?
Ja.
Um auch zu zeigen, dass man sich das leisten kann. Sowas finde ich auch wichtig.
Kulinarische Updates. Ich habe ein kleines Thema für dich, das dir wahrscheinlich sehr gefällt. Wir dippen da ab und zu mal rein. Ich war vor kurzem in Köln, kann ich ruhig sagen, auf der Deutzer Kirmes. Bin mal wieder auf einer Kirmes gewesen. Lange, lange nicht. Ich hätte gerne dieses Jahr den Bremer Freimarkt mitgenommen. Unser großes Volksfest, also eigentlich, ich glaube, das größte Volksfest Norddeutschlands, sogar größer als der Dom in Hamburg, auf der kompletten Bürgerweide im Oktober, war ich leider dieses Jahr nicht.
War ich schon mal. Es ist richtig
ist echt
lang.
Richtig
es
toll. Ist lang.
Oberbilker Deich da hinten, ne? Da ist das nicht da, wo der auch der die Straße da hinten.
Oberbilker Deich, bist du bescheuert, Mann? Oberbilker Deich in Bremen? Oberbilk?
Das ist, nee, das ist
Oberbilk nee, das ist Wuppertal.
Ja, aber es heißt so ähnlich.
Osterdeich das heißt, meinst du nicht, Oberbilkerdeich.
Wie heißt
der? Nein, also Bürgerweide, auf der Bürgerweide ist der Freimarkt und in, du meinst in Köln die Deutzer Kirmes? Meinst du in Köln?
Nee, ich meine in Bremen das Ding.
Also ich war auf jeden Fall in Köln auf der Deutzer Kirmes, das ist ein lächerlicher Mini-Jahrmarkt im Vergleich zu dem, was ich in Bremen gewohnt bin. Und was mir erstmal aufgefallen ist, weil ich war noch nie auf der Deutzer Kirmes, ich bin seit 20 Jahren in Köln unterwegs, war noch nie auf der Kirmes. Und was total krass war, das sind offensichtlich Schausteller und Schaustellerinnen aus dem Kölner Raum. Also es gibt spezifische Fahrgeschäfte, die es nirgendwo anders gibt. Also zum Beispiel der Breakdancer oder die Krake hieß gar nicht Krake, sondern ich glaube Mr. Beat.
Hieß anders.
Die hieß anders, war aber im Grunde genommen die Krake, nur in der Mitte sah so ein Pimmelkopf statt der Krake, der Bekannten. Und das Essen war auch ganz anders und so. Und ich weiß nicht, ob wir das schon mal besprochen haben. Und es kann sein, dass jetzt wieder mein Lieblingsrechtsanwalt Dr. Sormick, also nicht wirklich mein Lieblingsrechtsanwalt, aber ich gucke mir dessen Videos immer an, denke mir so, dass der vor lauter YouTube-Videos noch Zeit hat.
Aber er hat Leidenschaft, das muss ich
sagen. Er hat Leidenschaft für juristische Sachen und so. Finde ich super, soll er weitermachen, aber ich frage mich, ob das nicht ihn von der echten Arbeit abhält. Oder kriegt er halt auch Kohle bei YouTube? Weiß ich nicht.
Naja. Der kriegt bestimmt Kohle.
Also, ob es da mal, weil ich kann mir vorstellen, dass wenn eines Tages mal so ein Disney-Mitarbeiter über die Kirmes läuft, du kannst da so abmahnen, Alter, allein diese, wie viel schief zusammengenähte SpongeBob-Sachen an der Losbude ich gesehen habe, wo hundertprozentig niemals die Lizenzabteilung von irgendwie von Nickelodeon drauf geguckt hat. Oder irgendwelche Lilo und Stitch, aber Stitch saß...
Oder ein schlecht gemalter Stefan Raab,
haben ja, wir
auch schon gesehen beim Breakdance. Genau.
Und es war ein nagelneues Karussell. Das muss wirklich, kann nicht älter als 5 Jahre alt gewesen sein. Und es war original David Hasselhoff drauf geairbrushed. Wer macht denn das? Also wer das ist dafür zuständig? Gibt's da Agenturen für? Wer ist dafür zuständig? Gibt's da einen auf dem Markt, der immer malen kann, der das dann macht?
Genauso wie dieser St. Pauli-Maler, der berühmte, der diese ganzen Kurven, diese ganzen Frauen gemalt hat, der hat auch so einen Erwin Ross oder so hieß der. Und genauso gibt's wahrscheinlich einen Dommaler, weil es ist ja immer der gleiche Style ungefähr. Und wahrscheinlich, wenn du dir die Inhaber von diesen Karussells anguckst, sind das Leute, die wahrscheinlich auch ihre stärkste Phase im Leben hatten, als David Hasselhoff diesen Song gesungen hat oder als TV total noch lief.
Ja, aber mich hat stutzig gemacht, dass das ja regional unterschiedliche Familien sind. Das ist eben, ich dachte am Anfang, ja, die ist halt fahrendes Volk und es gibt in Deutschland eine Krake und ist, wenn die nicht in Bremen aufgebaut ist, dann ist sie in Hamburg aufgebaut. Bis ich dann gecheckt habe, nee, es gibt einfach 20 Breakdancer und 30 Kraken und das ist, die fahren viel kleinere Runden und das ist ein Umkreis von 100 Kilometern vielleicht, werden die Kirmes da aufgebaut und die Familien bleiben in den Regionen und es muss doch dann auch verschiedene verschiedene Kirmesmaler geben. Es ist doch nicht einer, der die Karussells bemalt. Und wieso wird da immer noch David Hasselhoff draufgesprüht? Oder so Stars, auch die gar nicht mehr leben, hier Joey von Friends und so. Ja gut, das ist jetzt sehr aktuell, aber ne, weißt du, was ich meine?
Absolut.
Was ist die Infrastruktur dahinter? Wer beschließt, was da drauf kommt? Und wer macht das dann? Gibt's eine Agentur, die das herstellt? Würde mich wirklich interessieren. Und ich frage mich auch, wie das mit dem Versteuern ist. Und frage mich aber auch bei Restaurants, die mir immer eine Zwischenrechnung ausdrucken. Brauchen sie eine Rechnung? Nee, brauche ich nicht. Dann kriegst du einen Zettel, wo Zwischenrechnung steht. Wo du genau weißt, das ist irgend so ein komisches Kassending. Aber ich habe jetzt da zum Beispiel Champignons mit Kräutersoße gekauft. Und das hat 6 Euro gekostet. Und ich habe keine Quittung bekommen. Und ich habe auch nicht gesehen, dass da irgendein Bon aus einer Kasse rausgekommen ist. Sondern wurde einfach mit Champignonfingern, wurden die 2-Euro-Stücke.
Das läuft alles auf Vertrauensbasis.
Weißt du? Wirklich. Gibt's im Finanzamt, gibt's da auch so eine Schaustelleabteilung? Weißt du, dass einer wie bei den, keine Ahnung. Das
magst du Pilzpfanne gerne auf dem Dom?
Ich muss sagen, ja, weil ich denke jedes Mal, ich würde am liebsten mit Knoblauch, aber ich möchte auch mein Umfeld nicht belasten heute, weil ich weiß, das ist eine belastende Soße.
An meinem 55. Geburtstag mache ich eine große Party und dann will ich so einen Schausteller vorher fragen, ob er mir so eine Pilzpfanne zu Hause aufbaut, dass jeder mal selber daran kann, weil die brutzelt da ja über Stunden und es ist ja so ein riesiges Teil meistens. Ich finde Pilzpfanne total toll. Also ich bin da auch großer Fan von. Eine Sache, die mir gerade einfällt, wo du fahrendes Volk gesagt hast, Martin hat mir geschrieben, dass der Begriff etwas problematisch ist, was ich auch nicht wusste.
Ach so, das
ist aber auch. Nee, ich muss dich nicht für entschuldigen, weil also Martin arbeitet in der Diskriminierungsprävention und ich habe neulich fahrendes Volk gesagt. Der Begriff ist deshalb etwas problematisch, da er aus der antiziganistischer Tradition entstammt und dafür genutzt wird, Sinti und Roma zu diskriminieren und zu diffamieren. Es bedient den Vorteil, Menschen dieser ethischen Gruppe seien heimatlos, vagabundierend und umherstreifend, um mithilfe von Diebstahl, Betteln und leichten Gelegenheitsjobs wie zum Beispiel Volksfesten ihren Lebensunterhalt zu bedienen. Der Begriff wurde unter anderem auch während der NSU-Ermittlungen im Zusammenhang mit der Soko-Parkplatz und dem Tod von M. Kiesewetter von der Polizei in den Akten benutzt, weshalb die Behörden heute unter starker berechtigter Kritik stehen. Das hat Martin mir geschrieben, dann hat er ein paar Tage später aber geschrieben, hey, ich bin's nochmal, ich möchte mich für meinen etwas überheblichen Ton und meine letzten Mail entschuldigen, auch wenn du vermutlich Besseres tun hast und meine Mail sogar noch gar nicht gelesen hast, plagt mich ein bisschen schlechtes Gewissen, sollte nicht so überheblich klingen, aber mich beschäftigt das Thema halt sehr. Deswegen liebe Grüße. Liebe Grüße zurück an Martin. Ich finde sowas immer interessant zu kriegen. Ich bin auch nicht immer da auf dem Laufenden. Und ich finde zum Beispiel, das ist ja nun mal so, das ist ja, es gibt so Sachen, fahrendes Volk fand ich immer einen romantisierenden, schönen Ausdruck. Ich habe das nicht gewusst und wollte es kurz noch einmal hier erwähnen.
Aber weil Martin viel, sich die ich Mühe gemacht doch, hat. Ich habe es doch jetzt gar nicht in Bezug auf irgendwie
Sinti
und Roma genannt, nur, sondern einfach Leute, die quasi in Wohnwagen
zwischen... Ich habe es ja damals auch nur für Dom. Er hat es mir einfach geschrieben und hat da ja auch geschrieben, dass das vielleicht ein bisschen so doll war. Aber wenn er mir schon sowas schreibt und sich die Mühe macht, dann nehme ich auch mir die Zeit, das kurz hier zu lesen, wenn mir das einfällt.
Ich kenne eine Geschichte aus dem privaten Umfeld. Da ist ein Kind geboren worden auf dem Weg ins Krankenhaus. Und in der Geburtsurkunde muss ja immer der genaue Ort der Geburt eingetragen sein. Und das war
aber auf dem Hamburger Dom.
Nein, das war auf dem Parkplatz, bei einer Tankstelle, ich glaube Parkplatz von einer Jet oder sowas. Da ist dann das Auto rausgefahren, kam Krankenwagen, Geburtsurkunde. Das steht dann, der Ort ist natürlich dann am Ende in der Geburtsurkunde, aber oder im Personalausweis steht der Ort drin, aber in der Geburtsurkunde steht vom Krankenhaus die genaue Adresse oder vom Geburtsort. Und dann steht da eben auf dem Parkplatz von einer Jet. Und wie ist das, wenn du als Kind geboren bist in einem Wohnwagen hinterm Commander?
Oh, geil.
Also muss man, weil selbst auf dem Hamburger Dom muss ja eine örtliche, das muss man ja irgendwie örtlich festlegen. Da gibt's ja keine Hausnummern, aber ist geboren, keine Ahnung, am Breakdancer oder am Musikexpress oder also gibt es Geburtsurkunden im Schaustellerbereich? Wie mich das fasziniert mein Leben lang schon. Wenn ich immer wieder von meinem Schulkameraden René, liebe Grüße von der René, den ich immer wieder, wenn ich in Bremen sehe, über den Jahrmarkt laufe, der inzwischen, glaube ich, das Geschäft seiner Eltern übernommen hat und wo ich ihn immer angucke und wir quatschen immer kurz, weil ich mich immer freue, dass ich ihn noch kenne und der war in meiner Grundschulklasse und der ist einfach ein Erbe der Eis-wie-Sahne-Dynastie und ich fand das immer so geil, dass der nach Hause geht und dass seine Familie einfach Eis-wie-Sahne macht. Das fand ich so geil. Kennst du Eis-wie-Sahne?
Natürlich kenne ich das. Eis, das ist dieses ganz weiche
Fluffige. Mit Streusel oben drauf. Und dann fand ich das
immer aber so. Aber ist es dann nicht das, wo du immer so leicht, weil das immer so lang in dem Tank ist?
Nein, ich sag nicht Schlechtes, gibt's auch nicht Schlechtes drüber zu sagen. Hygienemäßig, auch muss ich echt sagen, auch bei Deutscher Kirmes, auch die Champignonpfanne, die brutzelte da hundertprozentig schon seit dem letzten Auftritt des Kirmeses irgendwie in Soest oder sowas, sind die Champignons im eigenen LKW mitgereicht. Und ich habe gesehen, wie die das machen.
Die ja auch ja, so gut.
Ich habe das gesehen, wie die das gemacht haben. Die haben so eine große Platte, Und auf der einen Seite kommen die Frischen rauf und die wandern im Laufe des Abends so rum. Und ich habe an dich gedacht, an dem Spiralkartoffelstand. Weil ich dachte, Olli mag das so gerne. Und ich habe das noch nie so richtig bewusst gegessen. Ich habe das schon mal gegessen.
Aber ist doch geil, oder?
Ja, und zwar, was sie machen...
Mit der Bohrmaschine,
genau,
für die Kartoffel.
So eine korpulente Frau, muss man wirklich sagen, war korpulent, weil sie hat auch verdeckt mit ihrem Körper, wie sie diese Dinger zubereitet, hat das mit dem Rücken zum Publikum hinten gemacht und hat mit den aufgespießten Spiralkartoffeln...
Zum Publikum.
Ja, ich wollte gerne wissen.
So eine Performance-Künstlerin.
Ich würde gerne... Also einer stand vorne an dem großen Fettbad, der hat die Dinger immer von hinten bekommen und sie hat mit ihrem Körper aber verdeckt, wie sie die Spiralen macht. Das kann alles gewesen sein, wie sie das da gemacht. Ich habe es nicht gesehen. Und die haben das aber vorher noch in so eine Art Brandteig oder Bierteig reingetaucht, dass es noch so eine extra Crunchiness hatte. Habe ich für 5 Euro auch wieder alles in Münzen hingegeben und wurde auch einfach mit so fettigen Händen in so eine Kasse reingeworfen. Ey, keiner weiß, wie viele Kartoffeln da an dem Abend über den Tisch gegangen sind, ganz ehrlich. Und es gibt bestimmt...
Ey, da ist die Kartoffelindustrie am Blühen, ey, ganz ehrlich. Wie viel? Das ist auch mal eine lange Schlange. Nee, ey, länger teilweise als bei den Churros.
Pass auf,
jetzt. Wo ist die längste Schlange?
Die längste Schlange war tatsächlich am Anfang komischerweise beim Blumenkohlstand, bei dem Maiskolben- und Veggie-Blumenkohlstand, weil dieses scheiß gentrifizierte Köln, da kannst du halt mit Spießbraten und Zwiebelbraten und sowas, kannst du die, und auch na, Z-Punkt-Punkt-Punkt Schnitzel oder Soße gab's da auch noch ganz groß, mit Fleisch.
XXL-Schnitzel, 50 Kilo schwer.
Da kannst du keinen mehr in deinem Ofen hervorholen. Und da haben die da wirklich diesen frittierten
Blumenkohl. Da habe ich gedacht, in Köln sind die dann noch stabile Fleischesser.
Nee, also da wurde sehr viel Veggie, da war eine sehr lange Schlange. Aber kurz mal eben rassistische Stereotype. Einmal nicht rassistisch gemeint. Wenn man das vorab sagt, dann ist es völlig unproblematisch.
Dann darf man, also genau wie mit Nazi-Witzen, darf man machen.
Ich weiß, wir sind eng verbunden mit der Spiegel-TV-Community, mit Klaas Meyerheuer und Thomas Heise, der übrigens immer noch nicht mal, das Buch habe ich noch nicht bekommen, was er mir angekündigt hat. Hast du das schon bekommen?
Ich hab's auch noch nicht gekriegt. Ich warte da sehnsüchtig drauf.
Thomas Heise.
Schick mal Buch. Ey,
der hat immer, und der andere, Klaas Meyerheuer, der hat immer so aufgerissene Augen. Der bringt bald ein Buch raus, das heißt 3 Wochen wach. Wirklich,
weil. Wo ist denn jetzt, Herr Heise, wo ist denn jetzt das Buch, Herr Heise? Wo ist das Buch, Herr Heise?
Ja, wo ist denn jetzt?
Herr Heise, wo ist denn jetzt das Buch?
Von Spiegel TV. So, und pass auf, jetzt Verbindung aus dem Spiegel TV Kosmos und unserer Leidenschaft für Schaustellergewerbe. Kann es sein, dass es in Schaustellerfamilien so Patriarchen gibt, die sagt, pass mal auf, du übernimmst Breakdancer, du machst die Champignons, du machst den lustigen Irrgarten, du bist für Sicherheit Seko zuständig, du tauchst die Äpfel in die Liebessoße rein, damit die schön crunchy werden, und du bist der für unsere Familie jetzt den Job beim Finanzamt antritt.
Oh ja, das
weißt du,
stimmt.
So wie bei der Polizei sitzen ja auch ein paar Remos rum, wie die einfach, ich glaube immer, weil die einfach keinen Bock auf Verbrechen haben, werden die einfach Polizist, wie sie das gehört, aber Rassisten sagen dann, nee, das ist damit, die unterwandern die Polizei. Aber ist es möglich, dass in Schaustellerfamilien abgestellt wird, dass da einer sitzt, da wo man dann zum großen Rat geht, der sitzt auch meinetwegen in der Geisterbahn oder sowas, ist abends immer ein großer Friedensrichter, so ein Schaustellerfürst, der so aussieht wie Hermes Fettberg mit 80, und der entscheidet dann die Dinge und der sagt dann, pass mal auf, du gehst Finanzamt und du machst die Maiskolben. Kann sein.
Ja.
Überleg
mir das. Das kann
nach. Sein. Und
da überlege, wo du das gerade sagst mit den Familien. Du bist ja aus einer Polizistenfamilie und ich komme ja aus einer hochkriminellen Familie. Das ist ja und so. Also ich habe ihn nur einmal in meinem Leben getroffen. Der Opa mütterlicherseits galt bei uns in der Familie als Betrüger, Kartenspieler und Zinker, der viele Jahre damit wohl Geld gemacht hat. Der Typ ist mir nur einmal in meinem Leben begegnet. Nie wieder davor und danach. Auf alle Fälle ist das vielleicht die kriminelle Ader. Das könnte uns vielleicht unsere Hufeisentheorien sei, die uns zusammenfügen. Aber darüber können wir einen anderen Mal reden.
Meinst
das ist
du?
Jetzt auch so ein
ja. Ja, aber guck mal, wenn wir am Ende hufeisenmäßig von verschiedenen Enden kommen, aber in der Mitte landen, ist das doch einigermaßen okay und ab und zu schlägt das
Pendel
in die eine oder die andere Richtung aus. Ich habe noch eine andere unternehmerische Frage, aber ich weiß nicht, was du auf dem Zettel hast noch zur Abarbeitung.
Ich wollte mit dir eigentlich nur mal kurz darüber reden, dass ich gerade gelesen habe, Stefan Raab plant neue Sportsendung im TV, ist gerade über den Schlagzeilen. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, was hat das mit American Football auf sich in Deutschland? Die versuchen, jetzt kommt schon, Taylor Swift war schon mit ihrem Freund hier, weil die hier gespielt hat. Ich glaube, das ist auch, oder das ist Baseball, ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle, es wird dauernd American Football in Deutschland betrieben und es wird mit Biegen und Brechen versucht, gerade diese Sportart genauso populär zu machen wie Fußball. Das kommt mir jedenfalls so vor. Berichterstattung dauernd. Dann der Icke, oder wie er heißt, den sie alle lieben, mit den langen Haaren, der so metalmäßig aussieht, aber eigentlich ein Footballer ist. Der ist ja, hat, ist gewandert zum neuen Sender, glaube ich. Ich lese immer nur so Schlagzeilen. Es ist inzwischen so, dass ich American Football verstehe, auch gerne mal dann irgendwie das, nee, ich guck's noch nicht mehr so richtig gerne. Ich find's immer, es ist nicht meine Geschwindigkeit des Sports und ich finde auch die Aufregung drumherum, dass, ich weiß, viele werden mir das erklären wollen wieder und das ist geil, aber dass das gerade so ganz offensichtlich versucht wird, hier groß zu machen, finde ich irgendwie merkwürdig. Das ist, glaube ich, weil in Amerika hat die NFL oder NFL, ist es das, ja doch, alles wahrscheinlich schon abgeräumt und jetzt geht es darum, neue Märkte zu erschließen. Hm.
Ne? Ich war vor kurzem mit Arne Zeigler in dessen Podcast, wir haben letzte Woche einen Podcast aufgenommen, da war Feiertag in Nordrhein-Westfalen und in wo er war, war kein Feiertag und wir haben den Feiertag genutzt und haben uns über Fußball unterhalten, weil wir haben eine gemeinsame Geschichte und das ist so ein persönlicher Fußball-Podcast. Ich bin nicht so fußballbegeistert wie du, bin seltener im Stadion, aber habe natürlich, wie eigentlich jeder in Deutschland, eine Geschichte mit Fußball. Und da ist am Ende des Podcasts die Theorie so ein bisschen entstanden, oder ich habe da meine Vermutung geäußert, dass Fußball natürlich, also der Drang nach Kommerzialisierung beim Fußball immer sehr groß ist, aber dass es in Deutschland noch so ist, dass dem gewisse Grenzen gesetzt werden. Und ich kann mir vorstellen, dass Leute, die ein Interesse daran haben, einfach Kohle zu machen und sehen, mit Fußball geht das nicht so leicht, am Ende entschieden haben, es ist vielleicht einfacher mal zu probieren, eine bereits komplett durchkommerzialisierte amerikanische Sportart in Europa einzuführen, weil da die Wege viel kürzer sind. Mit anderen Regularien, wir bauen uns einfach neu auf, ist zwar ein bisschen aufwendig, aber am Ende verdienen wir dann mehr Kohle mit dran, weil das komplett darauf ausgelegt ist. Ich kann mir vorstellen, dass das so einer der Gründe ist, warum das auf einmal ankommt. Aber so richtig funktionieren tut es nicht, weil ich glaube, das ist das Vorhaben, kulturell das zu verändern, ist schwerer, als man das denkt, wenn man nur auf schnelle Kohle aus ist.
Wollen wir nicht mal mitmachen, die großen fünf, wo wir auch geredet haben über Lünebesse, die fünf großen Konzerne, von denen man enttäuscht ist, von denen man sich was wünscht, oder die großen fünf?
Die großen fünf wirtschaftlichen Enttäuschungen?
Wirtschaftlichen Enttäuschungen oder die einen nicht ansprechen, irgendwie sowas, können wir uns mal überlegen.
Müssen wir ein bisschen klarer umreißen, aber finde ich eine ganz gute Idee. Und da muss ich, wo wir da sind, wieder auch beim Thema Gewinnmaximierung. Ich finde ohnehin, irgendwas mit diesem Gedanken, dass alles immer wächst, stimmt nicht. Vielleicht liegt es daran, dass gar nicht alles immer wächst, also nichts wächst ja immer und auch nicht Wirtschaft. Aber es entstehen immer so neue Ideen und mir ist was aufgefallen, ich habe wieder ein bisschen Fußgängerzonen-Scanning gemacht und mir ist was aufgefallen, dass in prominenten Fußgängerzonen in Deutschland eine neue Geschäftskategorie eingezogen ist. Also es gab eine Zeit, da gab es viele normale Einzelhandelsgeschichten, Technikläden sind aufgeploppt oder eben Boutiquen und sowas, Oma-Boutiquen, wo man sich immer fragt, wer geht da eigentlich noch rein? Aber in unserer Generation ist eine neue Geschäftskategorie, die sehr Überhand nimmt und die wirklich in jeder Fußgängerzone gerade total wuchert. Und zwar ist es der Süßigkeitenladen. Allein in Köln in der Fußgängerzone sind 4, 5 neue Süßigkeitenläden
Candy aufgemacht. Stores. Das Candy kommt aus Stores. London.
Ja, aber es sind immer diese mit den Piratenschiffen, wo man Sachen drin bekommt, wo man nicht genau weiß, welche Marke das eigentlich ist. Und wenn man die probiert, sind die immer nicht so geil wie Haribo oder Trolli oder Hitchi oder sowas wie die Markendinger, die Dinger einfach professionell im Supermarkt verkaufen.
Ja, erstens das und zweitens ist es alles nur mit Süßzeug voll und irgendwann denkt man, das ist alles nur süß, das ist alles nur Zucker. Und ich find's ja geil, wenn man irgendwelche geilen Sachen findet, die nicht nur daraus bestehen, dass sie nur süß sind, weißt du? So eine Mischung aus Frucht und so wie ein Smoothie mit Sekt, nur als Süßigkeit, nur ohne Alkohol. Also weil es schlecht umschrieben. Ja, aber
weil ich von Geschäftsleuten immer das Schlechteste denke, erstmal sicherheitshalber, man kann sich immer eines Besseren belehren lassen. Also wenn jemand wirklich das ernst meint, bin ich total dafür, das zu glauben. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es deswegen ein tolles Konzept ist, weil man ja nach Gewicht das Ganze macht. Also du hast wahnsinnig viel ich sag mal, Umsatzflexibilität in Richtung des Kunden, weil der einfach nicht weiß, der hat große Augen, die machen sich die Tüten zu voll und am Ende an der Kasse wundern sie sich, wie teuer das ist. Und dadurch, dass du das nach Gewicht abrechnest, bietet es total viel Möglichkeiten, auch für Manipulation und wir haben leider nur 1 Kilo verkauft, aber in Wirklichkeit haben die 30.000 Kilo verkauft und wer kann das jemals nachweisen, dass das nicht stimmt, was da über den Tisch gegangen ist, weißt du?
Das ist wie mit der Champignonpfanne auf dem Dom, da weiß auch keiner, wie viel da weggebraten wurde.
Ja, aber ich finde das bei der Champignonpfanne gut, dass sie auch die kleinen Champignons braten, die in anderen Zusammenhängen nicht würdig sind, aber ich finde es gerade geil, so Mini-Champignons, die man kaum auf diese zweizackige Gabel raufbekommt, weißt du?
Die ganz klein sind. Die ganzen Baby-Champignons.
Ja, und am Ende sind nur noch
Baby-Kalamari.
Am Ende sind nur noch diese riesigen Zwiebelstücke und die Baby-Champignons und man denkt immer, hoffentlich treffe ich noch einen Baby-Champignon in dieser Soße und da ist nicht nur Zwiebel drin.
Und wenn es nur Zwiebel ist, das macht den Darm, das bringt dich zum Pupsen später.
Nee,
und mit diesen
Nee.
Musst du nicht pupsen nach der Champignon?
Das wollte ich auch nochmal. Ich habe mich kürzlich mit jemandem unterhalten, ich kann keine Zwiebeln essen, da ist bei mir, muss ich immer pupsen. Absolut nicht. Ich kann Zwiebeln essen, ist mir kein Problem. Muss ich nicht.
Das ist einen richtigen Kuhmagen, echt jetzt.
Ich muss nicht pupsen nach Zwiebeln, muss ich nicht.
Böhmi hat einen Kuhmagen. Ja. Ach Jan, es ist so schön mit dir einfach mal. Heute haben wir einen Sang, wo wir einfach mal drauf losgequatscht haben. So fühlt sich das an.
Und ja, ist doch mal ganz nett.
Ich erwarte jetzt hier gleich, für mich ist hier gleich schon wieder, es geht so weiter. Ich muss jetzt gleich zum Soundcheck.
Oh Mann, du bist so busy.
Konzert spielen und bin diese Woche und nächste Woche noch auf Tour. Es gibt noch Karten für Wien, glaube ich, und Saarbrücken war nicht ganz ausverkauft. Alle anderen Konzerte, sogar in der Schweiz, sind restlos ausverkauft. Yes. Ich freue mich darauf, jetzt Konzerte zu spielen. Es gibt aber im Februar nächstes Jahr die große Tour. Hamburg zum zweimal ausverkauft in der Freiheit. Es gibt noch zwei Zusatztermine, die wir jetzt veranschlagen, also die ich hier ankündigen möchte mit. Also ich versuche viermal, damit auch wirklich in meiner Heimatstadt jeder mich einmal sehen kann, der jetzt gerade Bock hat, mich zu sehen. Ich glaube, ich bin in der Form meines Lebens, sage ich jetzt einfach mal so, und freue mich drauf, wenn ihr vielleicht uns mich und meine Band besucht im nächsten Jahr. Das soll es auch gewesen sein mit Werbung, das soll es auch gewesen sein mit Fest und Flauschig für heute.
Ja, nur eine kleine Sache muss ich noch ergänzen, die auch mit Fest und Flauschig zu tun hat. Wir haben uns nämlich diese Woche so ein bisschen beraten, wie wir das machen mit dem Weihnachtszirkus. Es ist ja wie immer eine Spendengala. Ich stehe vor der Herausforderung, dass ich irgendwann mal großspurig angekündigt habe, als die Staatsanwaltschaft München sie als kriminelle Vereinigung eingestuft hat, die letzte Generation zu unterstützen. Es ist seitdem aber so viel passiert, dass ich das nicht mehr so richtig... Ich weiß auch viel mehr über diese Vereinigung jetzt, weil wir diesen Podcast Hitze hatten. Und da habe ich viel über die letzte Generation gelernt, weil meine Kolleginnen eine fantastische Arbeit gemacht haben und das mich informiert hat. Ich weiß nicht, ob das der richtige Spendenzweck ist. Das möchte ich einmal kurz vorweg schon mal schicken. Falls jetzt demnächst mal die Spendenzwecke für den Weihnachtszirkus von Olli und mir bekannt gegeben werden. Und das zweite ist, wir haben uns überlegt, wie wir das machen dieses Jahr mit Publikum. Wir haben in den letzten Jahren wegen Corona immer im Hotel gehockt und das live gestreamt. Und dieses Mal wollten wir eine Mischung machen. Und da war die Herausforderung, wie machen wir das mit den Tickets? Verlosen wir das? Versteigern wir das? Verkaufen wir das? Wenn man das versteigert, nur mal kurz die drei Optionen. Wenn man es versteigert, kommen nur die reichen Wichser. Und reiche Wichser sitzen ja schon auf der Bühne vorne, die will man nicht auch noch im Publikum haben. So, das Zweite, wenn man es verkauft, ist das super schnell weg und es ist super ungerecht. Und wenn man es verlost, ist irgendwie auch blöd, wenn man die Chance vergibt, Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Und was haben wir gemacht jetzt? Eine Kombination aus allem dreien. Ist das nicht eine gute Idee?
Bei den wenigen Plätzen, die da zur Verfügung stehen, ist es vielleicht eine gute Idee und das Einzige, was halbwegs logisch ist, was wir machen können.
Richtig. Ja. Und wenn ihr jetzt schon erraten habt, wo der Podcast aufgezeichnet wird, der Weihnachtszirkus am 16.12., korrekt, in der Wohnung unter der Wohnung von Olli Schulz, die ist nämlich zurzeit leer.
Die ist noch leer. Nachdem die Nachbarn unseren Podcast gehört haben und jetzt gesagt haben, wenn der hier so, na Quatsch. Ey, Leute, wir sind wieder raus für heute. Mittwoch sind wir wieder da mit der kurzen Boomer-Cringe-Ausgabe. Das Jahr hat noch viel zu bieten. Ich glaube, wir sind noch, also ich hoffe auch ein paar schöne Sachen. Wir versuchen euch ein bisschen auch mal aus dem Alltag, deswegen, ich kriege ja, wenn wir anfangen politisch zu reden, über die Situation gerade, Gaza und ähnliche Sachen, die einen wirklich beschäftigen, dann kriegen wir immer ganz viele Mails, ich jedenfalls, von Leuten, die ihre Meinung sagen. Ich weiß, was für ein aufgeheiztes Thema das ist. Ich glaube tatsächlich, dass teilweise es auch wichtig ist, dass wir unsere Aufgabe als Unterhaltungskünstler wahrnehmen und euch versuchen, mal ganz kurz 2 Stunden oder eine Stunde wegzubringen, um dann wieder irgendwie einzutauchen und euch runterzuziehen. Es ist ein Auf und Ab, genau so wie auf der Welt mit unserem Podcast.
Genau, und es ist kein Eskapismus, wenn wir nicht in jeder Sendung politisch reden, sondern manchmal einfach auch null Böcke. War Fest und Flauschig vom 12. November 2023. Hast du euch deinen Werkzeugkasten schon fotografiert und gezeigt? Weil ich hab's vergessen.
Nee, ich auch noch nicht. Das machen wir nächsten Mittwoch.
Machen wir das wirklich? Bevor du auf Tour fährst, musst du noch deinen Werkzeugkasten fotografieren, weil mir schreiben schon Leute,
Ich bin auch schon auf Tour, Jan.
Oh, dann hast du es hoffentlich gemacht und dann poste mal deinen Werkzeugkasten vor Mittwoch. Mach das mal. Ich mach's dann auch.
Meiner ist so total durcheinander. Ich habe schon reingeguckt.
Ja, meiner ist auch durcheinander. Ich habe mich erst, wollte knipsen, habe ich mich geschämt, aber die Leute machen Druck. Kommt noch. Wir haben euch noch nie enttäuscht. Wir haben euch noch nie enttäuscht, sondern einfach nur manchmal zu spät geliefert. Teilweise jahrelang. Teilweise warten
alle Mails, die ihr jetzt schreibt, gehen einfach bedingungslos an Jan Böhmermann, wollte ich kurz
sagen. Am Mittwoch, Jobbörse. Die großen 5 wird eine geile, fette Boomer-Cringe-Ausgabe Nummer 46. Bis dann. Ciao.
Tschüss.